Um das Jahr 90 nach Christus schätzt man, dass die Offenbarung geschrieben wurde. Damals gab es eine Verfolgungswelle für die Christen unter Kaiser Domitian. Johannes, einer der 12 Apostel, war verbannt auf eine Insel namens Patmos. Und vielleicht, ja, vielleicht könnt ihr sehen, hier ist Patmos, hier sind die 7 Gemeinden. Ja, so geht's manchmal, tut mir leid. Das sind die 7 Gemeinden, heute beginnt es mit Ephesus. Und dieser Johannes schreibt also jetzt an die 7 Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Vielleicht allgemein kann man sagen, das Hauptziel der Offenbarung ist es, Christen zu allen Zeiten Mut zu machen, im Glauben festzuhalten. Auch wenn man nicht alles versteht, was kommt, auch nicht in der Offenbarung, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und darum geht es auch in diesen 7 Sendschreiben. Und ihr werdet feststellen, jeden Sonntag, wenn sie dran sind, dass die immer einen bestimmten Ablauf haben. Nicht den gleichen Inhalt, aber einen bestimmten Ablauf. Am Anfang heißt es immer, das sagt. Und wer jetzt spricht, erfährt man in Kapitel 1, Jesus Christus. Und er bekommt Bezeichnungen in den Sendschreiben, die man immer im ersten Kapitel findet. Wenn ihr das liest, zu Hause hoffentlich, da heißt es zum Beispiel, das sagt der Erste und der Letzte. Oder in einem anderen Brief, das sagt, der tot war und wieder lebendig ist. Und dann kommt immer eine Aussage in jedem Brief über die jeweilige Gemeinde. Zum Beispiel, ich weiß, wo du wohnst oder ich kenne deine Werke. Nicht schlecht. Im Stadion haben wir früher gesungen, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Aber so ist das natürlich hier nicht gemeint. Das heißt, Jesus weiß, wo wir sind und leben. Entschuldige, Maria, du musst da nachher irgendwie anknüpfen. Dann kommt in jedem Brief eine kleine Korrektur, in fast jedem von falschen Wegen. Da heißt es, ich rate dir oder ich habe gegen dich. Als Letztes kommt immer eine Zusage Gottes, immer verbunden mit den Worten, wer Ohren hat, der höre und tue. Es ist ein großartiges Bild in Kapitel 1 der Offenbarung und das ist übrigens vielleicht die beste Einführung. Ein paar Verse lese ich daraus vor. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. 3. Selig ist, wer liest und hört die Worte der Weissagung und sie behält, was darin geschrieben steht. Und dann kommt der Gruß an die Gemeinden. Es heißt dann auch von Jesus, ich bin A und O, Anfang und Ende, der da ist, der da war und der da kommt. Und dann soll Johannes diese 7 Briefe schreiben und dann hat er eine Vision, die lese ich vor. Und ich, Johannes, sandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir sprach. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten darunter einem, der war einem Menschensohn gleich. Angetan mit langem Gewand, gegürtet um die Brust mit goldenem Gürtel. Das Haupt aber, das Haar war weiß wie Schnee, wie weiße Wolken, Wolle und wie der Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Die Füße wie Golderz. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und als ich das sah, fiel ich vor ihm nieder. Ich war wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Und vielleicht zieht sich das durch die Offenbarung. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle in meiner Hand. Die Sendschreiben sind Aufforderungen, festzuhalten, den Mut nicht zu verlassen, auf Christus zu sehen, uns korrigieren zu lassen und in allem, was war, was ist oder was kommt, dieses Wort, fürchte dich nicht. Jetzt freuen wir uns auf ein Lied nochmal von euch und mit euch.
Kennt ihr die kürzeste Verbindung von einem Menschen zu einem anderen? Das wäre vielleicht ein bisschen zu persönlich. Das Lächeln. Lächelt euch doch mal an. Und ich sehe das Lächeln. Lächeln ist die kürzeste Verbindung von einem Menschen zum anderen. So. Wie schön, euch alle zu sehen. Also ich habe Wilfried, ich habe was verloren. Meine Brille. Wo habe ich die nur gelassen? Wo habe ich sie nur verloren? Nein, beim Optiker sozusagen oder beim Augenarzt. Ich habe keine Brille. Ich hatte eine OP an beiden Augen und habe keine Zwischenbrille. Ich sehe euch aber und ich hoffe, genau. Wie wir gehört haben, wird Johannes aus seiner Gemeinde in die Verbannung nach Patmos geschickt, in die Isolation, in eine Situation der Zerbrechlichkeit. Und nun ist er allein. Allein mit seiner Angst und sein Leben. Allein mit seiner Angst um die Gemeinden. Werden sie den Angriff der römischen Herrschaft überstehen? Doch dann hatte er ein Erlebnis, das so großartig war, dass er anderen damit Mut und Trost geben wollte. Was für eine Vision. Für einen Moment ist Johannes in einer anderen Welt. Eine Welt, die nicht die seine ist. Eine Welt, die nicht die unsere ist. Und dennoch ist sie für ihn völlig real. So real, dass er sie sehen und hören kann. Diese Erscheinung, die er sieht, ist eine wahre Explosion von Eindrücken. Sie ist so unfassbar real, dass er zu Boden fällt. Für einen Moment ist Johannes im Himmel. Johannes sieht Christus in seiner unglaublichen Herrlichkeit. Und dieser gewaltige Anblick flößt ihm Angst ein. Doch Christus sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Jesus ist die Schlüsselposition. Er hat die Schlüsselposition inne. Da ist er in allem der Erste und in allem der Letzte. Er gleicht einem Chef, der morgens vor allen anderen in die Firma kommt und die Tür öffnet. Abends, wenn alle schon gegangen sind, verlässt er als Letzter die Firma. Die beiden Begriffe, Erster und Letzter, Protos und Eschatos, haben zuerst einmal eine zeitliche Dimension. Jesus Christus ist in meinem Leben der Erste, der mir begegnet. Er hat mich im Mutterleib gebildet. Ich bin seine Kreatur, seine Schöpfung. Er ist auch der Letzte, der in meinem Leben vor mir steht und mich in Empfang nimmt. Er begleitet mich durch das Sterben hindurch in die Ewigkeit. Die beiden Begriffe haben aber auch eine geografische Dimension. Jesus Christus ist hier in der Gemeinde der Erste. Aber er ist auch im hintersten Winkel da, der Erde. Protos und Eschatos, diese beiden Worte drücken aber auch eine Rangfolge aus. Jesus Christus ist der, der ganz oben steht, an erster Stelle. Er hat Macht über alles. Er will auch in meinem Leben der Erste sein. Doch er ist auch ganz unten zu finden. Er hat sich so weit herabgelassen, dass er noch den allerletzten erreicht. Am Ende wird er sagen: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jesus ist für alles die entscheidende Schlüsselfigur. Die Worte von Jesus treffen direkt ins Herz. Sie scheiden und unterscheiden. Sie zeigen die Wahrheit auf. Johannes sieht Jesus, wie er unter den 7 goldenen Leuchtern steht. In Ephesus wurden solche Leuchter entdeckt. Ein 7-armiger Leuchter wird aber auch auf die 7 Gemeinden bezogen. Jesus sagt: Ich habe den Schlüssel des Todes und der Hölle. Wie ärgerlich, vor der verschlossenen Tür zu stehen, weil der Hausschlüssel vergessen wurde. Wie frustrierend, wenn sich am Bahnsteig die Türen der S-Bahn vor der Nase schließen und der Zug abfährt. Johannes sieht Jesus Christus als den Mann mit der Schlüsselgewalt. Er hat den Generalschlüssel zu allen Türen des Universums in der Hand. Der Schlüssel zum Paradies ging verloren, als die ersten Menschen, die Gott geschaffen hatte, ihm den Rücken zukehrten und gottlos, losgelöst vor Gott sein wollten. Damals fiel die Tür zu Gott ins Schloss. Seitdem hat der Tod die Macht über die Menschen gewonnen. Aber Jesus hat den Tod besiegt und die Tür wieder geöffnet. Es gibt kaum einen anderen Ort, der uns in die siegreiche, überwindende Kraft des christlichen Glaubens besser vor Augen führen kann als die Gemeinde in Ephesus. Aber dennoch erlebt die Gemeinde Konflikte und die Zerbrechlichkeit des eigenen Lebens. Es gibt Momente im Leben, da spüren wir, wie flüchtig unsere Träume, wie zerbrechlich unser Leben sein kann. Gestern noch blauer Himmel, Sonnenschein, heute dunkler Himmel, soweit das Auge reicht. Von einem Moment auf den anderen ist man im dunklen Tal der Ungewissheit und Angst. Momente der Zerbrechlichkeit. Und in diesen Momenten der Zerbrechlichkeit erhält die Gemeinde Ephesus ein Sendschreiben. Was ist das für eine Gemeinde, die hier in dieser Stadt gegründet wurde? Und was ist das für eine Stadt? Schauen wir uns erst einmal die Stadt an. Ephesus, ein harter Boden und ein heißes Pflaster. Ephesus war in vielerlei Hinsicht eine besondere Stadt. Pergamon war zwar die offizielle Hauptstadt Kleinasiens, doch Ephesus nannte sich stolz die größte Metropole Kleinasiens mit 250.000 Einwohnern. Sie wurde auch als das Licht Kleinasiens bezeichnet. Zur damaligen Zeit war es die größte Hafenstadt. Heute kann dort kein Schiff mehr anlegen. Über Jahrhunderte hat der Fluss Schlamm und Schutt mitgeführt. Und heute ist von Ephesus sind nur noch ein paar Ruinen zu sehen. Sämtliche Handelsstraßen liefen in Ephesus zusammen. Ununterbrochen floss ein Strom von Menschen und Waren in die Stadt. Damals galt es als Marktplatz von Kleinasien. Also falls ich mich mal immer ab und zu mal, das hat mit den Augen zu tun, gell? Marktplatz von Kleinasien. Hier fanden jährlich die berühmtesten Spiele Kleinasiens statt. Die Hauptstraße nach Rom führte durch Ephesus. Viele Christen, die in Rom ihr Leben lassen mussten, gingen über diese Straße. Ignatius, einer der Kirchenväter, nannte diese Straße der Märtyrer. Er selbst erlitt auch den Märtyrertod. Und schrieb über die Gemeinde in Ephesus, ihr wart stets eines Sinnes mit den Aposteln in Christus. Zudem war Ephesus der Mittelpunkt des Artemiskult, die Diana der Epheser oder die Göttin Artemis. Ihr Tempel war das siebte Weltwunder, 150 Meter lang, 70 Meter breit und hatte 120 Säulen, alle 20 Meter hoch. Jede von einem König gestiftet. Das Standbild der Diana war nicht schön. Es war sehr alt und bestand aus schwarzem Ebenholz. Manche behaupten sogar, sie wäre vom Himmel gefallen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie fanatisch die Menschen stundenlang riefen, groß ist die Göttin der Diana, die Göttin Artemis der Epheser. Im Tempelbezirk waren Hunderte von Priesterinnen, die zugleich auch Prostituierte waren. Verbrecher, die rechtzeitig den Tempelbezirk erreichten, waren vor Verfolgung sicher. Der griechische Philosoph Heraklit, der als der weinende Philosoph bezeichnet wurde, erklärte seine Tränen damit, dass niemand in Ephesus leben könne, ohne über die Sittenlosigkeit, der man dort auf Schritt und Tritt begegnete, zu weinen. Ephesus war auch ein Zentrum der Magie und des Okkultismus. Der Aberglaube hatte viele Menschen in ihren Bann gezogen und gebunden. Amulette und Zauberformeln sollten Krankheiten heilen. Sieg bei Kämpfen Schutz vor Reisen, Glück und Erfolg bringen. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie unglaublich das Ganze viel Geld einbrachte. Es war ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und als Paulus das Evangelium verkündete und den Aberglauben und den Götzendienst verurteilte, gab es einen riesigen Aufstand. Unglaublich viel Widerstand. Der Platz, wo die Gemeinde war, war ein harter Boden, ein heißes Pflaster. Das bedeutet Problembezirk, schlechte Gegend, unsichere Gegend, verrufenes Viertel, Gefahrengebiet, finstere Gegend. Ephesus war ein Ort, was die ganz, also quasi die Low Society war, sozusagen das Hollywood für Kriminelle. Schwierige Umstände und sehr viel Widerstand. Dennoch erlebte das Christentum dort seine größten Triumphe. Paulus hielt sich in Ephesus 3 Jahre auf, länger als in irgendeiner anderen Stadt. In Ephesus begegnen wir auch Priscilla, Aquila und Apollos. Auch der Name von Timotheus ist eng mit der Gemeinde verbunden. Viele gehen davon aus, dass er Leiter der Gemeinde war, bis Johannes von Patmos zurückkehrte. Also, eine schwierige Stadt für eine Gemeinde. Aber die Gemeinde war auch eine starke Gemeinde, die für ihren Glauben einstand, felsenfeste Überzeugungen hatte und klare Ziele vor Augen hatte. Mitten in einer solchen Situation braucht es einen Blick von außen. Ja, von Jesus Christus selber auf die Gemeinde. Hier ist der Brief. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft. Die sagen, sie seien Apostel und sie sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ephesus, viel Grund zum Loben. Jesus lobt erst einmal die Gemeinde, die hart arbeitet. In den ersten Sätzen seines Schreibens lobt Jesus die Gemeinde für die mühevolle Arbeit. Griechisch kapos, Arbeit. Dieses Wort, das aus dem Griechischen übersetzt wird, hat den Beigeschmack von Schwerstarbeit oder auch Schuften. Und wurde bemerkenswerterweise ein stehender Ausdruck für die christliche Missionsarbeit. Die Arbeit, die viel Schweiß kostete, die alle Kräfte der Epheser forderte, geistig und auch körperlich. Jesus freut sich, wenn wir unseren Einsatz geben, wenn wir uns bemühen, wenn wir uns nicht nur auf Aktivitäten, auf bestimmte begrenzen. Wenn jemand nicht den Karren hinwerft, wenn es hart auf hart geht und die Lust schwindet. Die geistliche Erweckung durch den Apostel Paulus begann vor einigen Jahrzehnten. Es war also kein Strohfeuer. Wer ein Leben als Christ in der Nachfolge lebt, darf keine Angst davor haben, dass bei ihm oder bei ihr der Schweiß ausbrechen könnte. Wer für den Herrn brennt, kann auch mal ausbrennen. Die Kosten der Nachfolge überschlagen, das sagt Jesus. Nachfolge bedeutet nicht Wohlgefühl-Christentum. Wer nur konsumiert, wird bald enttäuscht sein. Jesus lobt die Gemeinde in Ephesus, dass hier kein bequemes Leben geführt wird. Dass man sich für den Herrn, für das Reich Gottes einsetzt, neue Wege geht, abmüht und den Missionsauftrag ernst nimmt. Solch eine Gemeinde ist Ephesus. Sie existiert und resigniert nicht einfach so vor sich hin. Sie beweihräuchert sich nicht selbst, um das Beste für sich herauszuholen. Es ist keine Gemeinde, die nur diskutiert und theologisiert. Und Jesus lobt ihre standhafte Geduld. Das für Geduld benutzte Wort Hypomon steht nicht für resignierende Geduld, mit der man eben alles hinnimmt. Dieses Wort bezeichnet die Tapferkeit des Herzens, die uns befähigt, Leid, Not und Bedürfnisse so anzunehmen, dass wir sie im Blick auf Jesus in einen Sieg verwandeln können. Und genau das setzte die Gemeinde um. Mit der nötigen Konsequenz gingen sie ans Werk und die Anfeindungen, Widerstand und Spannung blieben nicht aus. Nur lieb sein und still sein, dann hätte man sie einfach geduldet. Jesus sieht, wenn Menschen geduldig durchhalten und auch Lasten und Schwierigkeiten sie nicht von der Nachfolge abhalten. Jesus lobt die Arbeit und ihre standhafte Geduld, die nicht aufgibt. Und Jesus lobt ihre Wachsamkeit gegenüber den Bösen und Lügnern. Dies waren Menschen, die ganz bewusst die Christen bedrängten und gegen sie arbeiteten. Schon Jesus hatte davor gewarnt, dass viele Wölfe in Schafskleidern kommen werden. Und auch Paulus hatte es vor seiner Abreise deutlich angesprochen. Und ich zitiere aus der Apostelgeschichte. Gebt Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch Jesus für euch erworben hat. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, dann werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde der Gemeinde wüten. Auch aus euren eigenen Reihen. Ich habe 3 Jahre unter Tränen um jeden und jede in der Gemeinde mich bemüht. Darum seid wachsam. Das waren seine letzten Worte. Und hier ging die Gemeinde mit Bedacht vor. Schon damals gab es so manches, das mehr Schein als Sein war, das beeindruckend aussah. Die Lügner wurden entlarvt. Es ist nicht immer gleich offensichtlich böse. Falsche Lehre, sondern eine oft nur schwer zu durchschauende Gottlosigkeit. Oft eine Mischung aus frommen Worten, wohlklingender Philosophie und fragwürdiger Ethik. Alles zusammengemischt. Spiritual Shopping. Alles in den Einkaufswagen. Nicht umsonst wird der Widersacher Gottes, der Teufel, auch als Verstellungs- und Täuschungskünstler beschrieben. Als Engel des Lichts. Als Lügner, Betrüger, Verführer. Seine Produkte und Resultate führen nicht zu Heiligen, sondern zu Scheinheiligen. Hier darf man nicht mit falscher Geduld zusehen. Unrecht muss beim Namen genannt werden. Irrlehrer unterschiedlichster Art zogen über Jahrhunderte die schönsten Gewänder an, immer nur mit dem Ziel, das Evangelium Gottes zu verdunkeln. So auch die sogenannten Nikolaiten, Irrlehrer, die Menschen dazu verführten, sich den Maßstäben der Welt extrem anzupassen. Jesus sagt der Gemeinde, ich kenne deine Werke, ich kenne die Werke der Nikolaiten und ich weiß, dass du sie hast und ich hasse sie auch. Die Gemeinde in Ephesus hat die Schwachen getragen, aber die Bösen sollten sie nicht einfach mittragen. Doch trotz dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen ging die Gemeinde daran nicht zugrunde. Im Jakobusbrief steht, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt ist, führt er euch zur Standhaftigkeit. Und die Standhaftigkeit aber will euch zum Guten und Rechten führen. Ephesus, ein harter Boden. Viel Grund zum Loben. Und nun den Blick verschoben. Leider ging ihnen in diesem ganzen Prozess unbemerkt etwas verloren. Naja, es war nicht irgendetwas. Es war etwas Entscheidendes. Jesus Christus sagt ihnen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt das griechische Wort verloren mit dem Wort verlassen. Sie haben ihre erste Liebe verlassen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich etwas verliere oder jemanden verlasse. Gut, das Resultat ist das gleiche. Doch verlieren tue ich etwas unabsichtlich. Ohne dass ich was davon merke. Wenn ich aber jemanden verlasse, dann ist es eine bewusste Entscheidung meinerseits. Vielleicht traf bei den Ephesern so ein bisschen beides zu. Wir kennen sicherlich aus eigener Erfahrung, wie das ist, etwas zu verlieren, im materiellen oder im geistlichen Sinne. Etwas nicht mehr auf dem Schirm zu haben. Der Blick ist getrübt, der Blick ist verschoben. Habt ihr schon mal das Vertrauen in etwas oder jemanden verloren? Sei es ein Projekt, wo du auf einmal merkst, dass es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Oder du hast das Vertrauen in einen Menschen verloren. Oder hat schon jemand das Vertrauen in dich verloren? Noch schlimmer ist es, wenn wir etwas sehr Wichtiges in unserem Leben verlieren und es nicht einmal merken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Epheser ihre erste Liebe plötzlich verloren haben. Sie entschieden nicht an einem bestimmten Tag, dass sie vor Gott nicht mehr so sehr lieben würden. Es geschah schleichend. Sie taten so vieles richtig und doch muss sich im Laufe der Jahre etwas entscheidend verändert haben. Jesus sagt aber, du hast die erste Liebe verloren, verlassen. Durch den ständigen Widerstand von außen und innen wurden sie vielleicht problemorientiert, statt zielorientiert. Wie konnte es nur so weit kommen? Wer ist daran schuld? Solch eine Analyse ist sicherlich manchmal wichtig, um alle Verletzungen heilen zu lassen und es in Zukunft besser zu machen. Aber es bringt das Verlorene nicht zurück. Es ist immer noch verschwunden. Die wirklich entscheidende Frage ist, wie finde ich die verlorene Liebe wieder? Jesus Christus gibt uns darauf eine einfache und direkte Antwort. Denke daran, wovon du gefallen bist und tue Buße, kehre um. Du bist auf der falschen Spur und tue die ersten Werke. Oder wie die Hoffnung für alle übersetzt, weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Weißt du, wo du das Verlorene wiederfinden kannst? Ich sage es dir, es ist immer dort, wo es zurückgeblieben ist. Der Schlüsselbund oder die Brille liegt dort, wo du sie zuletzt gelassen hast. Außer dein Mann oder deine Frau hat sie weggeräumt. Die verlorenen Dinge sind da, wo wir sie zurücklassen. Und genauso ist das mit der Liebe zu Jesus. Genau da, wo du sie verloren hast. Das will uns Jesus hier sagen. Es ist ein Bild und Bilder sind niemals perfekt. Aber es will uns sagen, dass wir uns auf die Suche machen sollen nach der verlorenen Liebe. Denn es gab einmal eine Zeit, da war sie in unserem Leben sehr präsent. Geh in Gedanken zurück, wo du das letzte Mal gespürt hast. Wann hast du die Liebe Gottes das letzte Mal so richtig erfahren? Wann war das letzte Mal, wo du dir wirklich Zeit für Gott genommen hast, in der Stille und in der Einsamkeit? Wo hast du deine erste Liebe verloren? Denkt mal an eure erste Liebe. Verliebt sein, Die Gegensätze und gleichen Interessen ziehen sich an, viel Zeit miteinander verbringen, viel miteinander reden. In der ersten Liebe scheint alles möglich zu sein. Aber die erste Liebe ist auch verletzlich und muss gestärkt werden. Berge und Schwierigkeiten erscheinen uns wie Hügel. Wir bezwingen können. Reißende Ströme voller Sorge und Trauer. Aber wir wussten, mit Gott kann man schwimmen. Diese erste Liebe ist überzeugt. Es gibt keinen Berg zu hoch und kein Meer zu tief. Ja, die erste Liebe und die Kraft Gottes gibt uns einfach Überwindung. Der Prophet Jeremia sagt einmal im Auftrag Gottes zu Israel: Ich erinnere mich, wie vertrauensvoll du zu mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit, die erste Liebe. Vielleicht kennen einige von euch dieses schöne Liebeslied von Callum Scott: You are the reason. I would climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I have broken. Of course, I need you to see you, that you are the reason. And if I could turn back the clock, I would make the light defeated the dark. Ich würde jeden Berg besteigen und schwimme jeden Ozean, um bei dir zu sein, und repariere, was ich zerbrochen habe. Wenn ich nur die Uhr zurückstellen könnte, wäre ich sicher, dass das Licht die Dunkelheit besiegt. Gott ist nicht fortgegangen und er wartet sehnsüchtig auf uns, auf dich, dass du zurückkommst und dass du dich von seiner Liebe berühren lässt. Ephesus, ein harter Boden, ein Grund zum Loben, den Blick verschoben und nun Gebet nach oben. Wir sollen umkehren. Wir müssen wieder unseren Blick auf Jesus Christus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Buße tun bedeutet nichts anderes als einen Richtungswechsel. Es ist ein mächtiges Wort. Wir erkennen unsere Sünde als das, was es ist. Es ist zerstörend. Wenn wir Buße tun, dann begegnen wir es nicht und wir schieben die Schuld auch nicht auf andere. Nein, es ist unsere Last, die wir mit uns herumtragen. Mit dieser Last kommen wir zu Gott, weil sie uns zu schwer wird und wir sie nicht länger alleine tragen können. Wir bitten Gott um Hilfe. Und was tut Jesus? Er kommt uns mit ausgestreckten Armen entgegen, nimmt uns alle Lasten ab und heißt uns als sein Kind willkommen. Dort beginnt die Heilung. Da ist der Ort, an dem die Liebe wiedergefunden wird und auch erneuert wird. Und Jesus erinnert uns auch in dem Korintherbrief, 1. Korinther 13, ohne Liebe bin ich nichts, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wie sagte Jesus zu seinen Jüngern, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich habe da so einen Rahmen. Könnt ihr mir den gerade geben? Ich bin nicht die Flotteste. Dankeschön. Ist doch ein schöner Rahmen für die Gemeinde Ephesus, oder? Ah, der Rahmen war doch ganz wichtig. Was war alles bei Ephesus am Rahmen? Starke Arbeit, mühevolle Arbeit, viel Geduld. Das war ein toller Rahmen für die Gemeinde. Aber es fehlt etwas ganz Wichtiges. Das Bild fehlt, genau. Die Liebe fehlt. Es nützt einer Gemeinde nichts, wenn sie alle tollen Sachen macht und richtig kämpft und stark ist und geduldig ist und auch Lügner entlarvt, Unrecht beseitigt. Es ist ein toller Rahmen für eine Gemeinde. Ja, während sie eine perfekte Gemeinde sein wollten, sie wollten ein tolles Gemeinschaftsgefühl schaffen, aber durch den ständigen Widerstand und Druck von innen und außen merkten sie gar nicht, dass ihre Liebe eben verloren gegangen ist oder sie verlassen haben. Wenn Jesus nicht durch unser Tun verherrlicht wird, dann ist es kein Ewigkeitscharakter. Dann ist unser Tun nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn aber Jesus durch uns hindurchscheint, dann verändert es sich tatsächlich. Lasst uns darüber nachdenken, über die Worte Jesu, die für uns gelten, für dich und für mich. Jesus sagt, du hast die erste Liebe verloren. Denke daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Und wir singen jetzt gleich ein Lied miteinander, das heißt, Herr, wohin sollten wir gehen? Und lasst uns dieses Lied als Gebet singen und selber in uns hineinhören. Und die Liebe sollte immer an der ersten Stelle sein. Amen.